Vielen, vielen Dank euch. Ich möchte beten zu Beginn. Vater, ich danke dir so sehr, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du uns auch heute wieder neu begegnen möchtest. Und wir wollen uns ausstrecken nach dir und wir bitten dich, dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst. Rede du. Hab Dank dafür. Amen. Wer das Programm gelesen hat, der ist vielleicht etwas überrascht. Normalerweise sollte nicht ich heute hier stehen, sondern der Stefan Hees. Er ist aber leider erkrankt. Ich soll euch aber trotzdem alle herzlich grüßen von ihm. Und ich hoffe, dass es ihm bald wieder besser geht. Aber ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, gegenseitig immer wieder Unterstützung zu sein. Deswegen freut es mich so sehr. Wir sagen ja auch immer, man darf schwach sein und das gehört dazu. Und er ist schon häufig für mich eingesprungen und dann darf ich das auch mal und das freut mich sehr. Ich weiß nicht, wie du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist, was dich bewegt hat, ob du heute zum allerersten Mal da bist oder ob du schon lange in diesen Gottesdienst gehst. Ich weiß nicht, ob du diesen Gottesdienst besuchst, vielleicht schon seit langem und sagst, ja, ehrlich gesagt bin ich eher so auf der Suche und so wirklich, wo ich geistlich stehe, kann ich gar nicht sagen, aber ich weiß, da ist irgendwas und ich möchte dieses Etwas näher kennenlernen. Vielleicht sagst du aber auch, nein, ich bin jeden Sonntag aufs Neue bewusst hier, weil ich diesem Gott begegnen möchte. Ganz egal, wo du gerade stehst oder wie du heute angekommen bist hier in diesem Gottesdienst, du bist herzlich willkommen. Wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und nicht nur irgendein Mensch ist, sondern wir glauben, dass er von den Toten auferstanden ist und am Kreuz zuvor für unsere Schuld gestorben ist. Aber egal, ob du das glaubst oder ob du das nicht glaubst, du bist herzlich willkommen hier und das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, weil du darfst kommen, so wie du bist und Gott möchte dir begegnen und daran glauben wir ganz, ganz fest. Und deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Wir haben momentan eine Predigtreihe, die Steffi hat es vorhin schon gesagt, und zwar die Predigtreihe, das Evangelium neu entdecken. Und ich freue mich sehr, dass wir uns gerade mit diesem Thema beschäftigen. Weil das ist nicht nur irgendein Thema, sondern ich würde wirklich sagen, das ist das Zentralste überhaupt. Alles andere kann man erstmal wegstreichen. Alles andere ist erstmal unwichtig. Es fällt mir immer wieder auf, dass wir Menschen uns häufig so gern mit irgendwelchen Randthemen beschäftigen. Und wir wollen ganz bewusst am Anfang des Jahres sagen, nee, back to the roots. Zurück zu den Wurzeln, zurück zu dem, was eigentlich das Allerwichtigste ist. Und wir sind fest davon überzeugt, dass das Evangelium das Wichtigste schlechthin ist. Und trotzdem muss ich ehrlich sagen, ja, also Evangelium ist jetzt nicht ein Wort, was man so regelmäßig benutzt und wir haben jetzt gerade am Freitag bei uns auch im Jugendbereich darüber gesprochen und ich habe dann dort auch gesagt, ehrlich gesagt, das Wort selbst klingt jetzt auch nicht so attraktiv. Aber das, was dahinter steckt, ist das Attraktivste und Wichtigste überhaupt. Es ist das Zentralste. Es ist so zentral, dass Paulus mal gesagt hat, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel, das muss man sich mal vorstellen, euch ein anderes Evangelium predigen würden, als wir es gepredigt haben, der sei verflucht. Unglaublich, oder? Also das, was dahinter steckt, diese Nachricht, die Paulus da weitergegeben hat, die Jesus verkündigt hat, die Jesus gelebt hat, ist nicht irgendeine Nachricht, sondern die ist so wichtig, dass er sagt, wenn irgendetwas anderes euch erzählt wird, dann ignoriert es. Aber soll ich euch was sagen, in der Geschichte der Christen und in der Geschichte der Menschheit ist uns so viel erzählt worden und so viel Unwichtiges. Und so viele Randnotizen und so viele Dinge, die eigentlich gar nicht ins Zentrum gehören. Aber das gehört ins Zentrum. Der christliche Glaube glaubt, dass wir glauben, dass das Evangelium das Zentralste überhaupt ist. Evangelium bedeutet, es ist eine gute Botschaft. Wir sagen, es ist die beste Botschaft schlechthin. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht durch die Nachrichten mitbekommen habt. Im südlichen Afrika, beispielsweise auch in Kapstadt, ist momentan Wassernotstand. Vielleicht hat es der ein oder andere gelesen. Es ist sogar so, dass der Plan ist, wenn das jetzt so weiterläuft, dass im April das Wasser dann komplett alle ist. Das heißt, die Menschen dort vor Ort, die müssen dann wahrscheinlich Wasser einkaufen gehen und ihr könnt euch nur vorstellen, was das bedeutet für die Gesellschaft vor Ort. Wir sind ziemlich eng verbunden mit Kapstadt. Timon und Tabea Sieveking sind dort Pastoren. Und sie waren vor 2 Jahren bei uns in der Gemeinde und haben uns sehr, sehr stark unterstützt. Und viele wissen das gar nicht, aber Tabea unterstützt uns seit dieser Zeit die ganze Zeit immer noch. Ich sag mal, 80% der Flyer, die bei uns in der Gemeinde gedruckt werden oder veröffentlicht werden, sind von Tabea gemacht. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass sie uns unterstützt. Und ich möchte das als kleine Randnotiz jetzt gerade sagen. Sie hatte am Samstag Geburtstag. Ihr dürft sie gerne grüßen, wenn ihr Kontakt zu ihr habt. Sie wird sich sicherlich freuen. Aber zurück zu dem. Wenn wir jetzt die Tabea fragen würden, was ist das, was du dir am meisten zum Geburtstag wünschst? Dann würde sie wahrscheinlich sagen, ich wünsche mir, dass es endlich regnet. Für uns völlig nicht nachvollziehbar. Wir schauen nach draußen, sehen die übervolle Wiese. Also nicht die grüne Wiese, wobei die auch übervoll mittlerweile ist. Aber wir sehen die Wiese und wir sehen, wie das Wasser einfach viel zu voll ist, viel zu viel Wasser da ist. Und dann hören wir aus Afrika, dass dort nichts ist. Und wir können das gar nicht nachvollziehen. Aber wenn wir sie fragen würden, würde sie uns sagen wahrscheinlich, hey, das wichtigste Gebetsanliegen, das wichtigste, was ich mir von Herzen wünsche, die beste Botschaft, die heute passieren könnte, wäre, wenn Tropfen vom Himmel fallen würden und es würde regnen. Und wisst ihr was? Das Evangelium ist noch viel größer und noch viel besser. Oder weiter, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, und wir haben alle Menschen in unserem Umfeld, die krank sind oder die irgendeine Erkrankung haben, weil das leider zu dieser Welt dazugehört. Was ist die beste Botschaft für diese Menschen? Die beste Botschaft für diese Menschen ist meistens, dass sie endlich wieder gesund werden. Und wir wünschen uns so sehr, dass sie gesund werden. Und wenn das dann passiert, dann feiern wir und dann freuen wir uns. Und an der Stelle möchte ich auch Danke sagen und Gott loben für die ganzen Menschen, die im medizinischen Bereich aktiv sind. Weil das sind für mich Wunder Gottes, Menschen, die Gottes Heilung auch voranbringen. Gottes Botschaft ist noch viel größer als menschliche Heilung. Oder stell dir vor, und auch das erleben leider viele von uns, du lebst im Streit oder in unversöhnter Situation, vielleicht mit deiner Familie, vielleicht mit Familienangehörigen, vielleicht mit Verwandten, vielleicht mit Bekannten. Es erschüttert mich immer wieder zu hören, wie viele Menschen, auch Christen unter uns, in Unversöhnung leben. Streit. Und es bleibt einfach wie eine Grenze zwischen uns und den anderen. Was passiert, wenn plötzlich Versöhnung in so eine Situation reinkommt? Ich habe schon Menschen erlebt, ich hab eine Frau mal kennengelernt, die hat über Jahrzehnte in Streit mit ihrer Familie gelebt. Und Gott hat ihr aufs Herz gelegt, Versöhnung in die Familie zu bringen. Und sie hat alle Geschwister eingeladen und sie hat gesagt, ich will jetzt mit euch, ich will mich versöhnen mit euch. Und sie haben zusammen einen ganzen Tag des Festes, einen ganzen Festtag gefeiert. Und sie hat gesagt, es war der wichtigste und der tollste Moment ihres Lebens, wenn endlich Versöhnung ins Leben reinkommt. Die Botschaft von Gott, das Evangelium ist noch viel besser, noch viel größer, noch viel schöner, noch viel wunderbarer. Es ist so groß, dass Paulus es mal beschreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und da steht Dynamis, davon kommt das Wort Dynamit. Ich weiß nicht, wie häufig ihr in eurem Alltag Dynamit verwendet, aber das hat eine Sprengkraft. Aber ich frage mich, sind wir uns dessen bewusst? Wir saßen jetzt gerade diese Woche mit einigen Leuten aus der Jugendallianz zusammen, mit Menschen, denen es auf dem Herzen liegt, dass Jesus bekannt wird in dieser Stadt. Und da war eine Person, die Jugendgottesdienste in Köln gestartet hat, mittlerweile mit Tausenden von Besuchern, die dort kommen. Und ihr einziges Ziel ist, sie wollen, dass die Christen in Einheit auftreten, weil Jesus gesagt hat, dort wo Christen Einheit leben, dort wo die Liebe zwischen den Menschen, zwischen den Christen sichtbar ist, dort wird Jesus sichtbar. Und sie verkündigen Jesus. Und es ist so ein großes Anliegen und er sagt, das, was sie erleben, ist unglaublich. Ich habe am Freitag ein paar Geschichten erzählt von dem, was dieser Mann erlebt. Und wir haben 2 Stunden dort zugehört und es war für mich einfach nur faszinierend zu hören, weil dort etwas spürbar war von der Kraft Gottes, von diesem Dynamit, der drinsteckt. Meine Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das wirklich, dass Gott stark ist, mächtig, kräftig, dass da was salopp gesagt, dass da was gehen kann, dass da Kraft dahinter ist, dass da Power dahinter ist? Glauben wir, dass Gott Großes tun kann? Glauben wir an einen großen Gott? Ich glaube, dass Gott Großes tun kann. Und wir haben diese Predigtreihe bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen dieses Feuer neu entfachen. Stefan hat es letzte Woche gesagt, die Aufgabe des Priesters im Alten Testament war es, immer wieder die Asche an die Seite zu räumen und das Feuer wieder neu, das Holz wieder neu anzumachen und das Feuer wieder neu zu entfachen. Und das ist unser Wunsch. Unser Wunsch ist nicht, dass durch die Predigtreihe jetzt gerade momentan es einfach nur im Kopf irgendwo Klick macht, sondern wir wünschen uns von Herzen, dass Gott unsere Herzen berührt und uns begegnet. Und deswegen kommt für mich immer die spannende Frage, wie denken wir über Gott? Wie reden wir über Gott? Wie ist Gott in unserem Leben wahrnehmbar? Ich möchte das anhand von einem Beispiel machen. Vor einiger Zeit hat mir einer unserer jungen Erwachsenen sein Handy entgegengestreckt und gesagt, hey, ich muss dir mal was zeigen. Und er hat begeistert davon erzählt. Das, was da sichtbar war, war das hier. Ich verrate jetzt nicht, wer es ist. Er ist ein leidenschaftlicher Typ, definitiv, aber er ist doch sehr sachorientiert. Aber in dem Moment war er gar nicht sachorientiert. Seine Augen haben gefunkelt. Und er hat jegliche Einzelheit dieses Autos mir beschrieben. Ich habe zwar dann gefragt, wie viel Liter das verbraucht, und dann musste er kurz schlucken, aber das gehört einfach dazu. Aber das, was ihn begeistert hat, ist einfach dieses Auto, das wird bald meins sein. Und wer auf den Parkplatz schaut, ich weiß nicht, bist du gekommen mit dem Auto? Ja, er ist extra sogar mit dem Auto gekommen. Ja? Er wohnt nicht weit weg, aber er kommt extra mit dem Auto. Also, wer das Auto mal anschauen will, der darf gerne nachher zum Torben gehen und Freude haben. Ein wunderschönes Auto. Warum ich euch das zeige, ist, was mich begeistert hat, war, der konnte mir minutenlang davon erzählen, wie genial dieses Auto ist, obwohl er es noch gar nicht besessen hat, also obwohl es noch nicht in seinem Besitz war. Vielleicht, er hat es vielleicht schon bezahlt, aber es war noch nicht zu Hause. Es war noch nicht da. Aber er war so begeistert davon. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, wie ist Gott in unserem Leben sichtbar? Spüren die Menschen etwas von dem? Spüren die Menschen etwas von dem, von dieser Begeisterung? Ist Gottes Begeisterung in unserem Leben? Erleben wir, dass Gott wirklich uns Feuer entfacht hat in uns? Oder ist es vielleicht einfach nur aufgesetzt? Im Neuen Testament wurden die Menschen als Christen bezeichnet. Sie haben sich nicht selbst als Christen bezeichnet, sie wurden von außen als Christen bezeichnet. Weil die Menschen außen wahrgenommen haben, dass etwas anders ist an ihrem Leben. Müssen wir uns selbst als Christen bezeichnen? Oder nehmen die Menschen in unserem Umfeld das wahr, wenn wir an Jesus glauben? Das ist jetzt eine Aussage direkt an Menschen, die hier sind, die an Jesus glauben und die sagen, ich bin mit diesem Jesus unterwegs. Und ich muss ehrlich zugeben, in meiner Schulzeit war das ganz anders. Ich hab irgendwann angefangen, so alle möglichen christlichen T-Shirts und Pullis zu tragen in der Schulzeit. Nichts gegen christliche T-Shirts und Pullis, aber ich sage aus heutiger Perspektive, ich habe das gemacht, um etwas zu präsentieren, was ich im Inneren eigentlich nicht präsentiert habe. Ich habe außen eine Hülle gelebt, die ich im Inneren leider nicht gelebt habe. Ich hätte das eigentlich gar nicht notwendig gehabt. Wenn Gott in mir scheint, dann sehen das die Menschen außen. Dann nehmen das die Menschen wahr. Und vielleicht sitzt du auch heute hier und sagst, das ist genau der Grund, warum ich an diesen Gott bis jetzt noch nicht glauben kann. Weil die Christen, die ich kennengelernt habe, da habe ich den Eindruck, sie setzen das Ganze einfach nur auf. Aber es lebt nicht in ihrem eigenen Herzen. Und ich möchte euch heute herausfordern, wenn ihr an Jesus glaubt. Ich möchte euch herausfordern und fragen, ist es sichtbar, dass Jesus in euch lebt? Können das andere Menschen wahrnehmen? Das Evangelium neu entdecken. Aber was ist das Evangelium eigentlich? Ich habe euch dazu eine kleine Zeichnung mitgebracht. In Römer 3, Vers 23 heißt es, alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Es ist weg. Alle sind schuldig geworden. Da ist nichts. Und wir stehen hier und haben eigentlich keine Chance, auf diese andere Seite zu kommen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, das ist schon eine ziemlich krasse Aussage, ziemlich steil. Alle sind schuldig geworden. Was ich bei uns im Jugendbereich gerne immer mal wieder mache, ist zu sagen, lasst uns mal die 10 Gebote vornehmen und lasst uns mal reinschauen. Und so auf dem ersten Blick denkt man, ja, eigentlich sehe ich gar nicht so schlecht aus, wenn ich mir so die 10 Gebote anschaue. Und wenn man dann plötzlich aus dem Neuen Testament herauskommt, wo Jesus dann das Ganze auch noch mal ein bisschen verdeutlicht, dann denkt man dann plötzlich, was? Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, du sollst nicht Ehe brechen. Und Jesus sagt im Neuen Testament, wer eine Frau schon begehrlich anschaut, der hat in seinem Herzen die Ehe mit ihr gebrochen. Das Gleiche ist, ich habe noch niemanden umgebracht. Wenn du schon in deinem Herzen böse denkst, dann hast du schon in deinem Herzen den ersten Schritt getan, der auf dem Weg hin ist, jemanden vielleicht den Tod zu wünschen. Und manche tun es ganz praktisch. Gott sagt, alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber in Römer 6, Vers 23 lesen wir was anderes. Wir lesen in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Wir haben keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Da ist ein Graben zwischen uns. Da ist keine Möglichkeit vorhanden. Aber Gott allein hat dieses Geschenk gemacht. Gott allein hat diese Möglichkeit gegeben und es ist ein unverdientes Geschenk. Wir haben es nicht verdient, es ist unverdient. Und das Grandiose, wir lesen es in Römer 5, Vers 8. Da heißt es, aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Also wir haben nichts dafür getan, wir haben gar nichts in der Hand gehabt. Damals, als noch alles eigentlich nicht gut gelaufen ist, ist Jesus für uns gestorben. Und deswegen heißt es in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn vom Toten auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Das, was Jesus macht, ist, er schlägt die Brücke zwischen uns und Gott. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch diese Zeichnung schon mal gesehen haben oder eine ähnliche Zeichnung gesehen haben. Und ich habe mir vorher gut überlegt, soll ich die Zeichnung trotzdem noch mal hinzeichnen? Ja, ich habe dann gesagt, ja, ich möchte das machen. Und zwar, weil ich euch fragen möchte, habt ihr diese Zeichnung verstanden? Habt ihr das verstanden, was Jesus getan hat, oder habt ihr das verstanden? Ist es in unserem Herzen angekommen, was Jesus Großes für uns getan hat? Oder steht da immer noch eine Grenze zwischen uns und Gott, weil es erst hier ist, aber noch nicht in unserem Herzen angekommen ist? Weil das, was ich erlebe, ist, dass zwischen uns und Gott immer wieder neue Grenzen aufgebaut werden. Timothy Keller, mit dem wir uns stark beschäftigt haben im Vorfeld, hat mal einen wunderbaren Satz geprägt. Und wer letzte Woche da war, der hat diesen Satz schon gehört. Und er fasst es eigentlich perfekt zusammen. Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und ich bin angenommener und geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und ich bin angenommener und geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Im Alten Testament wollte Mose die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Gott hat gesagt zu ihm, das hältst du gar nicht aus. Das kannst du nicht aushalten. Weil wenn die Herrlichkeit Gottes auftritt, dann wird plötzlich alles sichtbar in unserem Leben, was nicht gut ist und was nicht bestehen kann. Aber das, was ich feststelle, ist, dass es gewisse Grenzen in unserem Leben gibt, die zwischen uns und Gott stehen. Da ist zum Beispiel die allererste Grenze, und das mache ich an diesem ersten Satz fest, ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, dass die heutige Gesellschaft eigentlich mir sagt, ich bin gut. Ich bin von Grund auf gut. Und ich weiß ganz ehrlich, wenn ich jetzt weiterrede, dass ich viele vielleicht auch vor den Kopf stoßen werden. Aber das ist nicht meine Überzeugung. Ich glaube fest daran, dass das, was in Römer 3, Vers 23 gilt, wir sind allesamt schuldig. Und ich sage das nicht, um jemandem die Schuld aufzulegen oder so, sondern ich sage einfach nur, lasst uns in die Welt schauen. Letzte Woche saß ich mit jemandem zusammen und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ich finde es immer wieder spannend zu hören, was glauben die einzelnen Menschen. Und er hat mir dann davon erzählt, dass sein Verständnis ist, dass er daran glaubt, dass seine Seele immer wieder aufs Neue wiedergeboren wird. Also er glaubt an Wiedergeburt, die Seele kommt immer wieder neu und dann in einem anderen Körper, vielleicht auch mal in einem Tier oder was auch immer. Der ein oder andere mag von euch jetzt vielleicht sagen, das ist für mich völlig schräg. Aber mir ist es wichtig, das ernst zu nehmen. Und ich habe ihn gefragt eben, warum glaubst du das? Und er hat gesagt, er ist fest davon überzeugt, dass wenn die Seele wiederkommt, dass sie was Besseres sein wird. In der Regel. Wenn du ein gutes Leben geführt hast, dann wird deine Seele das nächste Mal besser sein. Und dann hat er mich gefragt, was ich davon halte. Und dann habe ich gesagt, um ehrlich zu sein, nicht viel. Weil das, was ich im Leben erlebe, ist, dass ich sehe, die Menschheit ist vielleicht intelligenter geworden. Wir haben vielleicht intelligentere Erfindungen herausgebracht. Aber die Seele des Menschen ist genauso böse noch wie am Anfang. Es gibt genauso viel Mord und Totschlag, wie es früher gab. Es gibt genauso viel Hass und Streit, wie es früher gab. Es gibt genauso viel Eifersucht. Und da muss man nicht erst anfangen bei irgendwelchen krassen Geschichten. Der ein oder andere mag das von euch vielleicht mitbekommen haben. Eben im beschaulichen Baden-Württemberg in der Nähe von Freiburg kam eben raus, dass eine Mutter gegen Geld ihren Sohn verkauft hat, damit Männer mit diesem Kind Sex haben. Mehrfach. Und sie hat damit Geld gemacht. Was für eine Mutter. Das ist das, was wir automatisch damit verbinden, wenn wir an Schuld denken. Aber bei Gott fängt das viel früher an. Gott sagt, es fängt schon an, wenn du Eifersucht in deinem Herzen hast, wenn du egoistische Gedanken hast, wenn du anfängst, Dinge für dich als wichtiger zu sehen als für die anderen. Gott nicht die Ehre zu geben, die er eigentlich verdient hat. Ich glaube, das ist der erste Punkt, an dem wir scheitern können, nämlich, dass wir von Grund auf denken eigentlich, wir sind gut. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe letztens eine Predigt gehört von Johannes Hartl und ich empfehle sie. Sie hat eine Predigt gehalten zum Start der Mehrkonferenz, das entfesselte Evangelium. Eine wunderbare Predigt. Und als ich die Predigt gehört habe, da haben wir festgestellt, Stefan und ich haben sie beide gehört, dass er wohl auch zur Vorbereitung das Buch genutzt hat von Timothy Keller, wie wir auch. Weil gewisse Beispiele das Gleiche war, was wir auch verwenden. Und er weist genau auch auf diesen Punkt hin und er sagt, du kannst auf zwei Seiten des Pferdes herunterfallen. Entweder du wirst zum Relativisten und was ich tue, im Endeffekt ist alles in Ordnung, weil ich bin gut. Und wenn du dich nicht gut fühlst, dann geh bitte zum Psychiater, damit er dir deutlich macht, dass deine Gefühle wieder gut sein müssen, weil eigentlich bist du gut. Meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass wir Menschen heutzutage noch viel mehr zu Psychiatern, zu Psychologen rennen, weil es uns eben im Inneren gar nicht gut geht. Ist das die Lösung? Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist Schönrednerei. Johannes Hartl hat es so beschrieben. Auf der anderen Seite des Pferdes kann man aber auch runterfallen und zum Moralisten werden. Du bist zwar noch nicht gut, aber wenn du dich anstrengst, wenn du dich nur ein bisschen anstrengst, dann wirst du endlich gut werden. Und plötzlich tust du etwas. Du musst die ganze Zeit schaffen, schaffen, schaffen und versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Und damit sind wir angekommen bei der Religiosität. Wir sind angekommen zu versuchen, Gott aus eigener Kraft zu gefallen. Und wisst ihr was? Das ist das, was Religionen überall auf dieser Welt ausmacht. Menschen versuchen, Gott zu gefallen. Und davon rede ich nicht nur von Religionen wie Islam, wie Buddhismus, wie Hinduismus und so weiter, sondern ich rede auch von Weltanschauung. Weil ich glaube, das gleiche Prinzip wird auch in der Ernährung und in der Arbeit und im sozialen Einsatz so wahrgenommen. Wenn du dich nur sozialer beschäftigst, dann wirst du ein besserer Mensch sein. Wenn du dich nur besser ernährst, dann wirst du ein besserer Mensch sein und dann wird es dir besser gehen. Wenn du dich einsetzt und eine gute Arbeit machst, dann wirst du ein besserer Mensch sein. Nichts gegen all das. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ordentlich und gut arbeiten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns sozial einsetzen. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn wir für unseren Körper sorgen. Aber all das wird uns im Grunde niemals vollständig glücklich machen. Und insgeheim folgen wir damit einem anderen Gott als dem eigentlichen Gott. Weil das ist das, was uns, unseren Glauben von allen anderen Religionen unterscheidet. Alle anderen Religionen sagen, tu etwas dafür, dass Gott dich annimmt. Aber Jesus hat gesagt, it is done. Ich habe es für dich getan. Vollständig unglaublich. Und das passt nicht zu uns. Unser Herz ist von Grund auf eigentlich ganz, ganz anders eingestellt. Unser Herz ist von Grund auf eigentlich eingestellt, dass wir gerne etwas dafür tun möchten, Gott zu gefallen. In Hesekiel 36, Vers 26 heißt es, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich möchte euch das deutlich machen. Ich habe zwei Herzen mitgebracht. Bin ich noch on? Dankeschön. Jesus hat gesagt, dass er unser Herz verändern will. Strecken wir uns ihm hin und lassen wir uns verändern. Ich möchte euch kurz den Unterschied zwischen Religiosität, religiöser Anstrengung und dem Evangelium deutlich machen. Und zwar anhand von mehreren Beispielen. Beim Thema Annahme. Religiosität bedeutet, ich gehorche Gott, deshalb nimmt er mich an. Evangelium bedeutet, Gott nimmt mich in Christus an und deshalb gehorche ich ihm. Schon bei diesem ersten Punkt musste ich schlucken, weil ich gemerkt habe, wie schnell ich persönlich dazu neige, etwas dafür tun zu wollen, dass ich Gott mehr gefalle. Aber Jesus sagt, it is done. Und das ist die Grundvoraussetzung. Religiosität bedeutet für den Antrieb, ich lebe aus Angst und Unsicherheit. Und zwar deswegen, weil ich versuche, Gott gerecht zu werden und Gott noch mehr zu gefallen. Evangelium wiederum bedeutet, ich lebe aus Freude und Dankbarkeit, weil ich dankbar bin für das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, was ich aus mir heraus gar nicht schaffen konnte, was mir persönlich gar nicht möglich war. Religiosität bedeutet beim Thema Gehorsam, ich bin Gott gehorsam, damit er mir bestimmte Dinge gibt. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Evangelium bedeutet, ich bin Gott gehorsam um seiner selbst willen, um mich an ihm zu freuen und ihm ähnlicher zu werden. Und ich kann das Ganze weitermachen beim Thema Gehorsam, beim Thema Probleme, beim Thema Kritik. Ich finde es zum Beispiel interessant, wenn man aus dem religiösen Ansatz kommt, heißt es, angesichts von Kritik bin ich wütend oder am Boden zerstört, weil ich mich selbst unbedingt als guten Menschen sehen muss. Gefährdung dieses Selbstbildes müssen mit allen Mitteln abgewehrt werden. Und vielleicht erlebt der ein oder andere das. Wenn Kritik kommt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache die anderen schlecht, dass ich besser dastehe, oder ich mache mich besser, als ich eigentlich bin. Das Evangelium wiederum sagt, Kritik macht mir zwar zu schaffen, aber ich muss mich nicht als guten Menschen sehen. Meine Identität baut nicht auf meiner persönlichen Leistung auf, sondern auf Gottes Liebe zu mir. Oder beim Thema Gebet. Religiosität bedeutet, mein Gebetsleben besteht im Wesentlichen aus Bitten und wird nur in Notsituationen intensiver. Der Hauptsinn des Betens ist für mich, die Dinge unter Kontrolle zu behalten. Evangelium wiederum bedeutet, mein Gebetsleben besteht aus langen Zeiten des Lobpreises und der Anbetung. Der Hauptsinn des Betens ist für mich die Gemeinschaft mit Gott. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, die Aussage, werdet wie die Kinder, bedeutet, dass wir mit unseren kleinsten Bitten zu Gott kommen sollen. Und dass Gott diese Bitten annehmen möchte. Aber was mich immer wieder begeistert, und ich weiß, dass es nur so ist bei kleinen Kindern, wenn ich nach Hause komme und den ganzen Tag wegmache und die Tür aufmache, dann rennen aus verschiedenen Zimmern mir 4 kleine Kinder entgegen und schreien, Papa! Und freuen sich. In Klammern, ich mache Jugendarbeit und ich weiß, dass das nicht ewig so sein wird. Nur, dass ihr das versteht, ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass die Realität mich noch einholen wird. Aber was ich euch an diesem Beispiel deutlich machen möchte, das ist das, was Gott sich wünscht. Das ist das, was Jesus meint, wenn er davon spricht, wir sollen wie die Kinder werden, dass wir ihm in die Arme springen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und wenn wir auf dem Schoß des Vaters sitzen, wenn meine Kinder auf meinem Schoß sitzen, dann werden sie automatisch mich um alles bitten, was ihnen auf dem Herzen liegt. Das ist aber der zweite Schritt. Und der erste Schritt ist der, dass ich einfach nur genieße, mit Gott zusammen zu sein. Und wir können diese Liste weiterführen. Es geht bei dem Selbstbild weiter. Es geht bei der Identität weiter. Und es geht auch weiter bei dem Thema Sinn des Lebens. Und ich möchte euch das zum Abschluss noch vorlesen beim Thema Sinn. Sinn religiös bedeutet, mein geistliches Image fußt auf meiner familiären Herkunft oder Leistung. Deshalb erschafft sich mein Herz Götzen. Talente, Moral, Fleiß, sozialen Status und so weiter. Diese muss ich unbedingt haben, weil auf ihnen Hoffnung, Lebenssinn, Glück und Sicherheit ruhen. Das Evangelium wiederum sagt, in meinem Leben gibt es vieles Gutes, Familie, Arbeit und so weiter. Doch nichts davon hat für mich absolute Bedeutung. Ich muss das alles nicht unbedingt haben. Und so können mich Angst, Verbitterung und Verzweiflung nur begrenzt treffen. Wenn diese Dinge gefährdet sind, oder verloren gehen. Das klingt doch traumhaft, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Tabelle gelesen habe, wer sie möchte, der darf sie gerne von mir erhalten. Als ich die Tabelle gelesen habe, musste ich schlucken. Und ich habe zu Stefan gesagt, ehrlich gesagt, habe ich mich ertappt gefühlt. Und vielleicht fühlt der eine oder andere sich genauso und sagt, eigentlich bin ich mit Gott unterwegs, aber um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, ich habe mehr religiöses Verhalten als wirklich ein evangeliumsgeprägtes Verhalten. Und deswegen wollen wir das Evangelium neu entdecken. Und vielleicht sagst du dir, das kann doch gar nicht sein. Im Neuen Testament wird Petrus darauf angesprochen, in Galater 2, von Paulus. Und Paulus sagt, Petrus hat sich völlig daneben benommen und hat plötzlich sich wieder benommen, als würde er gar nicht vom Evangelium geprägt sein. Petrus, der, von dem Jesus sagt, auf dir möchte ich die Gemeinde bauen. Nicht irgendjemand, sondern dieser Petrus. Wenn Petrus da fallen darf, dann darf uns das auch passieren. Und ich möchte euch ermutigen, zurückzukehren und lade euch ein, euer Herz von Gott kontrollieren zu lassen. Er sagt, ich will euch ein neues Herz schenken und einen neuen Geist geben. Ich will euch das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Jesus lädt dich ein und er lädt dich ein, dich zu erneuern. Und jetzt ist es an uns, uns hinzuhalten und uns verändern zu lassen oder eben nicht. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, was du Großes getan hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Und das ist für mich unbegreiflich. Und du siehst einfach, wie viele Dinge wir noch gar nicht verstanden haben. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir verstehen, was du da Großartiges getan hast. Ich bitte dich, dass du uns begegnest und dass du unser Herz veränderst. Hab Dank dafür. Amen.